Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Curry On, der Podcast zu Sisterhood, postmigrantischer Identität und der südasiatischen Diaspora in Deutschland.
Ich bin Maya.
Und ich bin Sarah.
Diesmal sprechen wir nicht nur zu zweit, sondern auch noch mit der lieben Kantom zusammen über das Aufwachsen, Leben und Existieren als South Asian in Deutschland und was das eigentlich so für Herausforderungen mit sich bringt.
Curry On. Ein Podcast über Sisterhood, postmigrantische Identität und die südasiatische Diaspora. Curry on.
Hallo Kantom, schön, dass du da bist und unsere dritte Staffel damit auch eröffnest.
Ja, hi. Ich freue mich mal, dass ich dabei sein darf und es ist mir eine Ehre, wirklich, die dritte Staffel anzufangen, weil ich ja voll gerne euer Podcast, deswegen.
No. Ja, uns freut es auch sehr, dass es jetzt endlich auch geklappt hat mit der Aufnahme. Wir haben das ja schon lange vorgehabt. Also schön, dich dabei zu haben.
Und damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen können, also ich meine, wir kennen uns ja schon, aber damit auch unsere HörerInnen dich ein bisschen besser kennenlernen können, haben wir ja jetzt für unsere Gästinnen immer so ein paar kurze Fragen vorab. Und du kennst die ja noch nicht, deswegen kommt es jetzt ganz spontan. Und die erste Frage wäre, wenn du für den Rest deines Lebens nur ein Gericht essen könntest, welches wäre es? Und da du ja vegan bist, dann ist natürlich die Vegan Snack Edition sozusagen dieses Mal.
Ich würde, glaube ich, Reis mit Dal und Tandoori Alu, nenne ich das, Tandoori Kartoffeln, würde ich wählen.
Das ist super witzig, weil unser letzter Gast, Cheyenne, hat das selber geantwortet.
Echt?
Ja, also jetzt nicht mit den Kartoffeln, aber er meinte auf jeden Fall auch Dal und Reis.
Ja, das ist wichtig. Dal ist so geil.
Ja, es schweißt uns zusammen.
Es wäre so lustig, wenn einfach alle Leute immer das Gleiche antworten würden auf die Fragen.
Ja, vielleicht sollten wir die Frage jedem unserer Gäste stellen.
Ja, ich habe früher halt voll gerne Tandoori Chicken gegessen und dann fiel das weg. Und dann hat meine Mutter angefangen, Kartoffeln immer mit Tandoori zu marinieren und ist geil. Ist einfach nur geil.
Gut, die zweite Frage wäre, was ist gerade all over deiner TikTok For You-Page? Also was ist vielleicht ein Trend oder irgendwas, was du gerade so richtig cool findest oder einfach verfolgst oder auch ungewollt auf deiner For You-Page? Weil das gibt es ja auch manchmal.
Tatsächlich bin ich kaum auf TikTok. Also ich könnte dir jetzt nichts dazu sagen, um ehrlich zu sein. Also ich lade manchmal was auf TikTok hoch, aber auch nur, weil ich weiß, dass TikTok Sinn machen würde als Content-Creatorin, aber ich weigere mich, TikTok zu nutzen. So richtig.
Das hätte ich jetzt irgendwie gar nicht gedacht.
Siehst du mal.
Aber cool, ja. Okay.
Das reicht schon mit Instagram. Das ist zu viel.
Wie sieht's da so aus?
Ja, da, wenn ich mal durch die Reels schaue, was ich auch selten mache, ist viel so, was ist da eigentlich? Viele so Tanzvideos? Also so richtige Tänze, ne? Nicht so die TikTok-Tänze, sondern so richtig längere Tänze teilweise. Und nicht, dass TikTok-Tänze keine Tänze sind, das wollte ich damit nicht aussagen. und ansonsten, ich weiß nicht, irgendwie so inspiring Content, so Journal-Stuff und so ein Kram halt. So manchmal so Reisekram, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich weiß nicht, ich konsumiere das eigentlich gar nicht so sehr.
Ja, kommt, ist ja häufig auch irgendwie, was einfach gut funktioniert.
Ja, eben.
Ja. Ja, spannend.
Okay, und die letzte Frage wäre, welchem Stereotyp über Südasiatinnen entsprichst du?
Piercings vielleicht? Also ein Nasenpiercing? Mhm. Ich habe 3. Das ist vielleicht ein bisschen viel, selbst für den Stereotyp, aber ja, genau. Ich glaube, das ist sehr stereotypisch.
Ja, stimmt.
Ja, voll.
Ja, ich dachte mir dann irgendwann, wenn ich schon dabei bin, kann ich auch alle machen, ne? Alle Seiten.
Alle Seiten. Ja, um dann halt wiederum auch nicht so ganz dem Stereotyp zu entsprechen.
Ja, ja. Und das ist auch alles in Silber und nicht in Gold, was ja dann auch nochmal das Ganze ein bisschen runternimmt, ne? Mhm.
Ja. Ja, lustig. Damit sind wir ja eigentlich auch schon fast im Thema, aber Kantom, jetzt haben wir so ein bisschen random Facts über dich erfahren, aber vielleicht kannst du dich noch einmal richtig vorstellen, damit man auch ein bisschen mehr so über dich erfährt. Ja,
ja, also, was kann ich über mich erzählen? Ich bin vor kurzem nach Berlin gezogen, bin sehr froh, in Berlin zu sein. Ansonsten schreibe ich aktuell meine Bachelorarbeit, arbeite in einem Medienunternehmen, also Influencer mag ich nicht das Wort, deswegen sage ich Content Creatorin. Und ich mache ja einerseits so leichten Content, das bedeutet so ja vegane Foodspots oder ja keine Ahnung, Fashion-Bilder, die so Secondhand-Fashion sind. Also ich mache viel so in Richtung Nachhaltigkeit, Veganismus, aber auch teilweise so aktivistischen Content, der natürlich auch den Veganismus umfasst, aber auch Antirassismus. Und manchmal oder oftmals mache ich diesen aktivistischen Part auch in Form von Spoken Poetry, weil ich ab und zu mal auftrete und ich dann gerne die Bühne dafür nutze.
Ja, also Kantoms Social Media verlinken wir euch auf jeden Fall nochmal auch in den Shownotes. Schaut auf jeden Fall bei.
Wir müssen hier die Repräsentation von Brownies verstärken in Deutschland dementsprechend.
Ja, voll. Also ich weiß auch noch, als ich so auf dein Profil gestoßen bin, das war dann auch mal, also man sieht ja wirklich auch kaum Menschen, die halt so auch solchen Content wie du machen, die eben südasiatisch sind. Also ich kenne sehr wenig Leute, die so in so einer Funktion, in Anführungszeichen, irgendwie auch öffentlich auftreten. Deswegen ist es auch voll spannend, dahingehend auch über deine Erfahrungen irgendwie zu hören.
Ja, das stimmt. Also auch die Leute auf Instagram, die vielleicht aus dem südasiatischen Raum kommen, da habe ich auch oft das Gefühl, dass es dann eher, wenn dann Leute berühmt sind, ist es eher so im Beauty-Bereich, Beauty-Fashion-Bereich. Das zumindest, was ich auf Instagram bisher gesehen habe. Oder Comedy, aber jetzt nicht so viel in Bezug auf aktivistische Themen tatsächlich. Stimmt schon.
Ja, und vor allem auch wenig deutschsprachig, oder?
Also, ich glaub, das sowieso. Ja. Also, das ist schon echt schade. Aber deswegen umso cooler, dass ihr auch so einen Podcast macht, weshalb ich mich auch so gefreut habe, euren Podcast dann zu entdecken, weil ihr dann einfach Themen angesprochen habt, wo ich mir dachte, oh, stimmt. Ja, man,
natürlich. Das ist ein sehr schönes Feedback, weil das ist ja irgendwie auch ein bisschen, was wir machen wollen mit diesem Podcast.
Ja,
voll.
Ja, und es führt ja auch schon so ein bisschen genau in das Thema rein, weil wir wollen ja eigentlich genau darüber auch sprechen, wie es ist, eben in Deutschland zu leben als Person, die eine südasiatische Herkunft irgendwie hat. Und dass man eben in Deutschland genau damit ja auch konfrontiert ist, dass es kaum Wissen über diese verschiedenen Identitäten und verschiedenen Kulturen, Sprachen, Religionen und so weiter halt irgendwie gibt. Also es gibt kaum Wissen darüber, beziehungsweise ist alles, worüber es ein vermeintliches Wissen ist, gibt, ist halt so eine sehr exotisierte Vorstellung von Indien, die wiederum sehr hochgehypt wird und mit der wir ja auch immer konfrontiert werden, ne? Also Kantom, du kommst, also deine Familie kommt ja aus Bangladesch, unsere Familie kommt aus Pakistan. Das heißt, eigentlich ist es ganz spannend, dann auch vielleicht später darüber auch zu sprechen, ne, welche Gemeinsamkeiten wir da vielleicht auch finden in den Sachen, die uns begegnen. Und und genau über diesen Kontext wollen wir ja auch sprechen.
Ja, was mir dazu einfällt, ist, dass man sich ja irgendwie dann doch mit Indien vielleicht identifiziert mit der Zeit, weil man so oft damit konfrontiert wird. Also wir haben ja eben gerade darüber geredet, dass die mediale Repräsentation von beispielsweise Pakistan und Bangladesch vielleicht nicht so stattfindet, wie es vielleicht sein sollte. Und früher war es halt wirklich primär, fand ich, Bollywood so das Ding, was so wirklich in den deutschen Medien da war und man in irgendeiner Weise eine Repräsentation hatte. Und ich finde auch sowas, so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, dass indische Restaurants, die teilweise bengalische oder pakistanische BesitzerInnen haben, halt als indisch gelabelt werden, dass man dann irgendwann selbst das irgendwie vielleicht annimmt. Also manchmal erwische ich mich selbst dabei, dass ich sage, ja, bei indischem Essen ist es so und so, obwohl ich bengalisches Essen meine, aber einfach einfachheitshalber sage ich das dann so, damit es die anderen Personen sich darunter was vorstellen können.
Ja, total. Und darüber haben wir auch in der Vorbereitung so ein bisschen gesprochen, dass auch häufig, wenn diese Frage gestellt wurde, woher kommst du, ich auch eine Zeit lang einfach immer Indien gesagt habe, weil ich auch dieser Konversation über Bugs dann so ein bisschen aus dem Weg gehen wollte. Also so fast schon wie so eine Art Schutzmechanismus, weil man immer nicht so richtig weiß, was für Assoziationen mit Bugs dann vielleicht kommen könnten. Aber bei Indien ist es dann doch häufig so, dass die Leute damit irgendwie das Holi fest und irgendwie bunte Farben und Gewürze und sowas assoziieren, was natürlich irgendwie positivere Assoziationen sind häufig, als die sie mit Bugs dann haben. Ja, deswegen kann ich dazu auf jeden Fall auch sehr relaten.
Was für Assoziationen haben denn die Leute so in eurer Wahrnehmung, wenn es um Pakistan geht?
Also erstmal entweder man weiß nicht so viel darüber generell. Ich glaube, jetzt ist es auch vielleicht doch noch mal ein bisschen öffentlicher verbunden mit den Fluten. Mhm. Hoffe ich zumindest, dass das jetzt irgendwie auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber das ist halt auch, also ich glaube, viele Assoziationen sind halt vor allem auch so mit Armut, aber auch so mit Islam, was wiederum auch natürlich auch so diese anti-muslimischen Rassismen hervorrufen kann oder so Stereotype hervorrufen kann. Und ja, oder? Fällt dir noch was ein?
Ja, voll. Also ich würde sagen, dass in der Erfahrung, die ich jetzt im Alltag mache, vor allem diese starke Assoziation mit Islam und auch so islamistischem Terror irgendwie doch sehr dominant ist. Ja, weil meistens auf diese Frage von wegen, ich komme aus Pakistan, dann direkt folgt so, was ist schon mal da und das ist doch total gefährlich und so. Also genau. Aber ich bin auch tatsächlich immer wieder schockiert davon, wie viele Leute einfach wirklich so gar nichts irgendwie über Pakistan wissen oder so fragen, wie das dann nochmal war mit Indien und Pakistan, was ich total krass finde, weil es so zwei der bevölkerungsreichsten Länder der Welt sind, aber okay.
Ja, naja, man lernt ja halt nichts darüber, ne, in unserer Schulzeit, und es geht ja immer nur um die deutsche Geschichte, also ein bisschen Kolonialzeit ist vielleicht ein bisschen spannender. Also ich kenne das auch so von der Schulzeit, dass ich halt mich gar nicht mit der deutschen Geschichte identifiziere. Also ich habe da gar nicht so richtig zugehört gefühlt, weil das ja auch immer wiederholt wurde. Und erst als wir über Kolonien geredet haben, dachte ich mir, ist eigentlich ganz spannend, was wir da besprechen.
Ja, weil es dann natürlich auch so voll den Bezug zur eigenen Biografie irgendwie dann doch herstellt. Wobei bei uns an der Schule hatten wir gar keinen, also Kolonialismus war gar nicht Thema. Von der 5. bis zur 12. Klasse Geschichtsunterricht kam das kein einziges Mal
vor. Überhaupt nicht wichtig oder so.
Wurde auch übersprungen, der Zeitraum tatsächlich. Also der Zeitraum, wo die deutschen Kolonien irgendwie am stärksten waren, wurde tatsächlich einfach in dieser Zeitlinie, die man da irgendwie, Zeitlinie sagt man nicht, in dieser Chronik, die man da irgendwie durchgeht im Geschichtsunterricht, einfach ausgelassen tatsächlich.
Ja, klar. Also ich meine, das ist ja auch dann kein Wunder, dass es halt kaum Wissen dann auch gibt. Nicht mal über deutsche Kolonien, und dann, wenn man über andere Kolonialgebiete und Geschichte spricht, dann ja nochmal erstmal wenig. Aber was sind denn so Assoziationen, die du mit Bangladesch bekommst?
Ja, ganz viel ist erstens so, ach, Bangladesch ist ein eigenes Land. Das ist so wirklich so ein Ding. Also es ist wirklich irgendwie okay. Oder immer so, ich dachte, das wäre eine Stadt in Indien oder irgendwie so. Sowas habe ich halt schon sehr oft gehört. Und dann fiel natürlich so die Textilfabrik. Klar, Rana Plaza, Einsturz der Textilfabrik, sowas halt, Armut, ja, solche Assoziationen würde ich sagen. halt jetzt nicht unbedingt positive Dinge. Was schade ist, weil es auch ein sehr schönes Land ist.
Also ich finde es ganz spannend, dass wir da auch irgendwie so ein bisschen ähnliche Assoziationen auch hervorgerufen werden für Bangladesch und Pakistan, weil logischerweise natürlich auch, weil die Länder ja auch sehr viel verbindet. Aber dass eben diese Vorstellung gerade in Deutschland ja so geprägt ist von dieser kolonialen Vorstellung auch von Indien, die so bunt ist und voller Gewürze und irgendwie spannender Spiritualität, so Yoga und Ayurveda und so weiter. Das sind ja auch alles so Bereiche, die halt so krass gut ankommen, auch einfach im Westen und auch in Deutschland. Kannst du vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie sich das bei dir so geäußert hat, diese Assoziation mit Indien von außen zu bekommen?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil, also im Bezug, also ich persönlich mache zum Beispiel auch Yoga und bin mit dieser Welt von Spiritualität und Achtsamkeit und Yoga und was nicht alles dazugehört, halt eher durch ja, weiße Menschen aufmerksam geworden. Auch einfach, weil die Repräsentation in Deutschland halt einfach mehr durch weiße Menschen passiert ist. Und genau, und das ist Spannende ist, dass ich jetzt in dem Prozess erst so gelernt habe, warum ich mich vielleicht in gewisser Weise auch so hingezogen zu diesen Themen fühle, aber manchmal auch nicht genug abgeholt fühle. Also ich fand zum Beispiel die Folge bei euch mit Sangeeta über Yoga und kulturelle Aneignung auch super, hat halt auch sehr, sehr krass meine Denkweise nochmal beeinflusst über das Thema. Und ich merke auch, dass jetzt, also in Berlin finde ich halt, ich muss sagen, Berlin ist ja nochmal ganz anders als andere Städte in Deutschland. Und in Berlin ist nochmal diese ganze Ecke von Spiritualität, Ayurveda und so weiter, Yoga, einfach hat einen ganz anderen Stellenwert als in anderen Städten. Also das ist echt krass, dass du an jeder Ecke ein Yoga-Studio hast. Und da bin ich jetzt aktuell so ein bisschen in der Findungsphase, inwiefern ich mich damit identifizieren kann, was dort gelehrt wird teilweise. Ich bekomme auch, so zum Beispiel war ich letztens bei einer Yogastunde, da war irgendwie so ein Mantra-Song im Hintergrund und dann hat sie mich gefragt, die Yogalehrerin, ob ich es verstehe, was da gesagt wird. Und ich so, nee, ich habe keinen Plan, das waren irgendwelche hinduistische Mantren oder so. I don't know, actually, also was weiß ich. Die so, ah, okay, bla bla. Und hat die dann auch irgendwas von den Göttinnen erzählt. Und irgendwie fand ich es, also einerseits finde ich es sehr cool, dass Leute sich damit auseinandersetzen. Andererseits weiß ich nicht, fühlt es sich immer so ein bisschen komisch an, weil ich dann so die einzige braune Person im Raum bin und eher die Assoziation damit habe, auch auf andere bezogen. Ich selbst es aber gar nicht so fühle und dann irgendwie Sachen vorgelesen bekomme von einer weißen Person und dann bin ich schon wieder verwirrt, was ich darüber denken soll. Und das ist so, ich bin da gerade noch so im Zwiespalt. Versteht man, was ich meine?
Nee, also ich verstehe es auf jeden Fall und ich glaube, das ist ja relativ häufig, also zumindest bei mir ist es auch relativ häufig so, dass es so eine, wenn Leute mich zum Beispiel auch mit irgendwelchen Stereotypen oder Assoziationen, die sie zu Indien haben, konfrontieren, dann ist es häufig auch so ein ambivalentes Gefühl irgendwie. Weil einerseits ist es so, ja, es ist irgendwie Teil von mir. Also ja, selbst wenn wir jetzt irgendwie über Yoga oder so oder über Ayurveda sprechen, es ist irgendwo im entferntesten Sinne Teil von mir und wir können darüber gerne sprechen. Andererseits ist es aber auch so ein bisschen so eine, also ich empfinde da so eine Ablehnung, weil ich mir auch denke, warum sprichst du mich darauf jetzt an? Also worauf, es ist ja ganz klar basierend irgendwie auf meinem Aussehen und auf meinem Körper irgendwie. Und das ist natürlich irgendwo auch total übergriffig, eine Person einfach so mit Dingen zu konfrontieren, von denen man ausgeht, dass sie irgendwie, dass irgendwie Teil von ihr wäre, so, ohne irgendwie die Person zu kennen. Deswegen kann ich das auf jeden Fall sehr gut verstehen.
Ja, das Thema Ayurveda finde ich auch voll spannend, weil ich habe eine Freundin, die hat irgendwie eine Phase gehabt, wo sie sich viel mit Ayurveda auseinandergesetzt hat, also sich ayurvedisch mehr ernährt hat, und dann hat sie mir immer so Sachen erzählt und ich fand es voll spannend und dann habe ich mich so reingelesen und ich dachte mir so, irgendwie ist das genau das, was die ganze Zeit.
Ja, ich finde das auch richtig spannend, weil ich finde auch, dass man so irgendwie ja auch einfach irgendwann versteht, dass so gewisse Sachen auch einfach dieselben Sachen sind, die irgendwie unsere Oma uns immer sagt. Und auch irgendwie Papa hat mir letztens erzählt, dass ein Arbeitskollege von ihm meinte, Papa meinte irgendwie, es geht ihm nicht so gut, er hat Kopfschmerzen und irgendwas. Und dann meinte wohl ein weißer Arbeitskollege von ihm, er sollte doch mal Milch mit Kurkuma trinken. Und Papa war wirklich so, ja, stimmt, auf die Idee bin ich noch nie gekommen irgendwie. Also,
wirklich, you don't say.
Wahnsinnsidee irgendwie. Ja. Ja, schon.
Aber auch geil. Aber immerhin wird Kurkuma als Entzündungshemd angesehen. Ist das schön.
Ja, ich finde gerade diesen Zwiespalt halt auch irgendwie so spannend, weil man einerseits, und ich finde, das erlebt man halt vor allem auch, also oder ich sehe das halt vor allem auch so in der Generation auch von Menschen, die vielleicht selber eingewandert sind oder halt auch zum Beispiel Generation unserer Eltern oder so, dass halt auch viele solche Dinge auch als wertschätzend empfunden werden, ne? Dass wenn halt irgendwie Menschen, ja, eben halt die Kurkuma-Milch halt irgendwie trinken, dass man denkt so, oh ja, das ist etwas, was wir schon immer machen und wie schön, dass es jetzt Leute hier auch machen. Und es ist ja eigentlich, ist es ja auch schön, wenn es tatsächlich wertgeschätzt wird. Aber halt eben so diese Diskrepanz auch dabei entsteht, dass man halt, ja, selber manchmal gar nicht genau weiß, inwiefern gehört das jetzt irgendwie zu mir oder wo, also, weil, wie du auch meintest, ne, viele diese Dinge lernt man dann irgendwie ja auch so, wenn man hier aufwächst, eben über diese weiße Mehrheitsgesellschaft und ihr Wissen dazu, ne, und das ist halt immer irgendwo auch begrenzt und halt vorgefertigt nach halt so bestimmten Vorstellungen. Und sich so selber davon auch zu lösen, teilweise von, auch von diesen Vorstellungen, wie Yoga kommt aus Indien, und ist irgendwie stark verbunden mit Hinduismus, wenn halt Yoga eigentlich von super vielen Traditionen beeinflusst ist, zum Beispiel auch von islamischen, und man überhaupt nicht davon, also davon auch ausgehen könnte, dass vielleicht unsere Vorfahren auch irgendwann wirklich Yoga praktiziert haben. Also das ist ja auch nochmal ein ganz anderer Schritt irgendwie, den man dann wieder lernen muss, finde ich auch. Und
voll.
Genau das, was du sagst, so dass es wird dann halt hier irgendwie als so indische Massage verkauft und du denkst dann, vielleicht erstmal denkst du so, ah cool, indische Massage passt irgendwie zu mir, dann war irgendwie so der nächste Step, nee, das finde ich irgendwie nicht richtig, dass das halt so genutzt wird, und dann lernst du irgendwie, okay, diese Art von Massage, das ist dieselbe Massage, die irgendwie meine Oma schon an mir gemacht hat und so. Und ich finde es irgendwie so krass, wie sich dann so dieser Kreis irgendwie so ein bisschen schließt. Ich weiß nicht, ob man das verstanden hat, aber.
Ja, doch, voll. Das zeigt halt übel die Ambivalenz, wie man sich halt fühlen soll gegenüber dem Ganzen. Also einerseits findet man es cool, weil man will ja Repräsentation, aber andererseits ist es so die Repräsentation, die halt mehrheitlich durch Indien auch passiert und man sich irgendwie doch nicht mitgenommen fühlt.
Ja, total. Voll spannend. Wie ist es mit, du liebst ja vegan, darüber haben wir schon mal gesprochen, und du hast es ja auch in deinem Content, ist ja auch viel Veganismus irgendwie. Wie ist es damit? Wirst du da auch häufig, ich kann mir nicht vorstellen, dass du da auch häufig mit irgendwie Stereotypen konfrontiert wirst.
Ja, voll. Ja, also ich bin ein großer Fan von Kühen, weil ich war auf Lebenshöfen ich war zweimal oder dreimal auf dem Lebenshof. Und ein Lebenshof ist sowas wie, also da werden gerettete Tiere vom Schlachthof oder vom Bauernhöfen hingebracht und die können dort einfach leben. Also die werden nicht in irgendeiner Weise als Nutztiere behandelt, sie werden nicht für Milch benutzt oder für Fleisch erst recht nicht oder für Eier oder was weiß ich, sondern die chillen einfach so. Und da war ich, also ich war früher in einer Aktivismusgruppe und Tierrechtsaktivismusgruppe, und da sind wir halt hin, und ich fand es halt, ich weiß nicht, ich habe mich halt instant in Kühe verliebt, die sind einfach so cute. Ich finde, die sind so ein bisschen wie Hunde, so vom Wesen her. Also super verspielt und super cute halt einfach. Und als ich dann angefangen habe, so Bilder von dem Lebenshof oder von mir und Kühen oder so zu posten, ist natürlich so viel, so dieses Stereotyp, ah, du liebst Kühe, weil du bist Hindu und Kühe sind ja heilig und keine Ahnung. Und ich habe auch ein Tattoo, was so eine geometrische Form von der Kuh ist, was für den Veganismus steht bei mir. Und es war auch so ein Gedankengang, den ich auch hatte, so, wenn man das dann sieht, dann assoziiert man ja wieder das mit mir. Oder ich habe halt auch als Hintergrundbild so ein Babykalb, was halt auf meiner Hand geschlafen hatte an dem Tag, als ich im Lebenshof war. Und ich finde das Bild halt mega schön. Und das habe ich halt als Hintergrundbild. Und ich weiß auch, dass man dann vielleicht direkt vielleicht das assoziiert, aber ich versuche halt einfach drüber zu stehen. Und ich bin kein Hindu. Ich sage nicht, Kühe sind heilig. Ich finde, Kühe sollten einfach nur leben können. Und ohne Qual leben können und deswegen soll es mir halt egal sein, was man damit assoziiert.
Ja, das ist ja auf jeden Fall irgendwie auch eine Form von, also auf jeden Fall auch stark von dir irgendwie dann zu sagen, ja, ich stehe da jetzt irgendwie einfach drüber und es ist mir auch egal, wenn Leute das mit mir assoziieren, weil das natürlich anstrengend einfach auch sein kann, sowas dann ständig zu bekommen. Auch total absurd, dieses Stereotyp, es ist ja nicht mal ein Stereotyp, also es ist ja tatsächlich so, dass Kühe, aber auch andere Lebewesen halt heilig sind, in einigen Religionen auch, aber auch im Hinduismus. Und aber es ist halt so absurd, was für ein eingeschränktes Wissen darüber dann halt hier so präsent ist irgendwie, weil damit wurde ich auch schon häufig konfrontiert und das wurde auch mir gegenüber schon häufig angesprochen. Ja, wie das eigentlich ist in Pakistan, ob da überall Kühe rumlaufen, weil Kühe ja heilig sind. Und das ist irgendwie so ein bisschen so, ja, ich finde, man fragt sich eigentlich so ein bisschen, woher kommt so eine Art von Wissen und ja.
Ja, vor allem, wie setzen sich so manche Sachen einfach so stark auch durch, ne? Wie diese Assoziation mit der Kuh, aber dann wiederum nicht mit anderen Lebewesen ist ja irgendwie, oder mit anderen Tieren ist ja irgendwie auch merkwürdig. Und ich finde halt gerade auch in so einem Aspekt, wenn halt Leute dann erstmal denken, du postest ein Bild mit einer Kuh, weil sie ist Hindu, spricht ja auch voll ab, dass Menschen auch Leute, die so aussehen wie uns, auch so eine so eine politische Haltung oder so auch irgendwie absprechen, also was, oder vielleicht nicht absprechen, aber halt auch gar nicht damit assoziieren können. Ne? Das ist auch einfach das ist ja irgendwie auch eine klare politische Haltung, die du ja dann auch eigentlich zeigst. Und indem man halt dann einfach denkt, so, ach ja, süß, die mit ihren Kühen mäßig, nimmt man da halt voll auch dieses Politikum da irgendwie wieder voll raus. Und irgendwie.
Ja, ist halt eine rassistische Denkweise. Also, was soll man dazu sagen? Ja. Das ist ja auch mit dem fehlenden Wissen, was wir vorher schon angesprochen haben, einfach damit verbunden. Und einfach die Stereotypen, die hier erstellt werden in dieser weißen Mehrheitsgesellschaft. Und dann ist es eigentlich relativ naheliegend, dass solche Kommentare passieren. Selbst ich bin ein bisschen so darauf, wenn ich weiß, dass ich jetzt auf mein Tattoo angesprochen werde oder wenn ich weiß, dass irgendjemand mein Hintergrundbild sieht, dann denke ich mir schon automatisch, okay, es könnte jetzt dieses Bild entstehen in dir und ich bin bereit auf diese Konversation jetzt sozusagen. Also wenn man ja so oft mit solchen Dingen einfach konfrontiert wird, genauso wie mit den Fragen, woher kommst du oder hast du indische Wurzeln oder du sprichst ja aber gut Deutsch oder wie auch immer. Das sind ja alles Dinge, die man irgendwann antrainiert und einfach irgendwann einfach schon weiß, wann es vielleicht passieren könnte.
Ja, voll. Und das ist ja eigentlich auch voll traurig sozusagen, dass man schon so viel auch in dahingehend erfahren hat, dass man genau davon ja auch manchmal ausgeht, obwohl es vielleicht ja auch nicht immer so ist, sondern halt auch direkt schon so gewappnet ist so für jede Konversation. Und ich erlebe das jetzt auch zum Beispiel in Bezug auf den Podcast, wenn ich halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Menschen treffe, die halt auch, wo ich schon vorher denke, so okay, die sind jetzt vielleicht nicht so in diesem Thema drin. Und dann fragen die, was ich irgendwie mache. Und dann erzähle ich halt irgendwie, dass ich diesen Podcast habe. Und dann bin ich auch schon immer so sehr gewappnet auf irgendwie Fragen. Und einerseits denke ich mir so, klar, das ist ja auch etwas, was man sich in irgendeiner Form ein bisschen aussucht, wenn man auch irgendwo das öffentlich thematisiert und das öffentlich auch versucht. Ich meine, wir wollen jetzt hier nicht so der Erklärbär für irgendwelche Leute sein, aber also das ist ja nicht der Ansatz von diesem Podcast.
Das steht tatsächlich in unserem Konzept drin. Wir haben ein Dokument da drin, Carry On, nicht, ist nicht gleich Erklärbär.
Ja, also wir sehen uns ja nicht als Podcast, um zu sagen, hallo liebe weiße Dominanzgesellschaft, das sind übrigens Südasiatinnen und ihre Perspektiven, sondern uns ging es ja immer darum, einen Raum für uns zu schaffen, um darüber zu sprechen. Aber man merkt halt, dass auch voll viele Leute diese Anspruchshaltung irgendwie auch besitzen und auch so irgendwie fordern, auch von dem Podcast. Jetzt erklärt doch mal, wie ist das denn? Oder wie, also dass man halt so eine Einführung bekommt irgendwie in diese Welt. Und das ist halt auch schon irgendwie schwierig. Und deswegen, ja, ich weiß nicht, erlebst du das auch in irgendeiner Form so, jetzt, wenn du halt irgendwie auch dann öffentlich irgendwie so ein bisschen auftrittst, dass dann auch Leute von dir erwarten, dass du dann über gewisse Dinge auch aufklärst?
Ja, in Bezug auf, also ich bin, ich finde es immer so schwierig, bin ich im Klimaaktivismus? Ich weiß es nicht. Irgendwo bin ich es drin, aber auch irgendwie nicht. Weißt du, was ich meine? Und damit verbunden werde ich halt oftmals so in Bezug auf Bangladesch Sachen gefragt. Und ich finde die Fragen sehr schwierig, muss ich sagen, dass ich dafür stehe oder dass ich, also ich verstehe auch einerseits, dass ich gefragt werde, weil es eben diese mediale Repräsentation nicht so sehr gibt. Andererseits fühle ich mich nicht geeignet dafür, auf manche Fragen zu antworten, weil ich halt einfach nicht das nötige Wissen dazu habe oder halt auch einfach nicht vor Ort bin. Natürlich kann ich, also natürlich sage ich schon Dinge dazu, aber manchmal bin ich mir unsicher, inwiefern ich diesen Raum einnehmen möchte auch.
Also ich habe das Gefühl, das ist auch generell so und auch während des Aufwachsens war es irgendwie auch schon so, dass man immer so ein bisschen so ExpertIn dann plötzlich war für eine gewisse Region oder auch immer. Religion.
Oh mein Gott, ja.
Und das ist so ein bisschen, das ist glaube ich was viele migrantische Menschen oder rassifizierte Menschen vor allem erleben, dass sie da immer so rausgepickt werden, in jeglichem Kontext auch.
Ja, und dass dabei halt genau das ja auch wiederum übersehen wird, ne, dass man, wie vielfältig das halt auch ist und dass du halt gar nicht für so eine Riesenregion irgendwie sprechen kannst. Und dann machst du das vielleicht, weil du halt denkst, okay, lieber mache ich es, als dass es irgendjemand anderes macht, der noch weniger Ahnung irgendwie hat oder noch wenig Differenzierung irgendwie machen kann. Aber ich frage mich dann halt auch manchmal so, was würde ich machen, wenn ich nicht die ganze Zeit irgendwie auch das Gefühl hätte, ich muss das jetzt gerade machen, weil kein anderer macht es sozusagen oder es gibt zu wenig Wissen oder zu wenig Sensibilität und so. Was wären dann meine Themen oder womit ich gerne arbeiten würde, ne? Und das ist halt, glaube ich, auch etwas, was viele Leute irgendwie so auch beschäftigt, die sich dann auch in irgendeiner Form aktivistisch oder journalistisch oder so damit auseinandersetzen, auch ständig in ihrer Arbeit. Was wäre, wenn ich das sozusagen gar nicht machen müsste? Und das ist halt irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Das ist so ein ganz komisches Gefühl, dass man das dann auch nicht so ganz klar beantworten kann, finde ich.
Ich finde diese Frage irgendwie immer so beunruhigend. Dieses, wer wäre ich, wenn ich nicht irgendwie Antirassismusarbeit machen würde? Das finde ich beunruhigend. Man so denkt so, meine ganze Persönlichkeit dreht sich darum.
Oh mein Gott. Ja, aber das ist ja das Traurige, dass Betroffene diese aktivistische Arbeit machen müssen zwangsläufig, oder die meisten machen, in irgendeiner Art und Weise, egal wie. Es ist so anstrengend. Es ist so unglaublich anstrengend. Und das ist so eine Frage, die stelle ich mir auch zum Beispiel auf meinem Social Media, ich habe auch keine Lust, dass ich jeden Post da irgendwie aktivistisch mache. Habe ich ja gar keinen Nerv für den Kram. Aber gleichzeitig denke ich mir, mir folgen ja Leute für den Aktivismus wahrscheinlich. Ist es dann jetzt random, wenn ich ein Bild hochlade, wo man einfach nur ich coole Klamotten anhabe? Ist das okay, wenn ich das jetzt hochlade? Und dann immer wieder sowas. Also so, da bin ich mir halt voll unsicher, wie definiere ich mich, was ist mein Content und möchte ich überhaupt als Aktivistin dargestellt werden? Mag ich diesen Begriff überhaupt in dem Sinne? Also jetzt in Bezug auf mein Social Media, weil eigentlich soll mein Social Media zum Beispiel ja ich sein, soll Kanton sein, deswegen nennt sich auch It's Kanton. Und halt einfach die Dinge, die mich beschäftigen. Und das kann mal aktivistisch sein, das kann auch mal einfach total random sein und mega unnötig, aber halt vielleicht unterhaltsam in einer Art und Weise oder halt einfach mal Essen sein oder so. Und das finde ich halt immer so schwierig, weil vor allem auf Social Media ist so dieses, man muss sich in irgendwelche Schubladen einfügen und irgendwie dazugehören. Und ganz lange war es dieser vegane Kosmos. Und irgendwann war es so ein bisschen dieser antirassistische Kosmos. Und da jetzt auch eher, aber gleichzeitig fühle ich mich auch nicht ganz wohl, mich da dazu zu positionieren. Und dazu würde mir jetzt ein Spill the Tea tatsächlich einfallen.
Spill the Jai.
Ja, Kanton, du darfst heute ja auch bei uns den Jai spillen. Was hast du sozusagen uns zu erzählen?
Ja, ich hatte letztens einen Spoken Poetry oder Poetry Slam Auftritt und ich war mega aufgeregt, weil ich Poetry Slam an sich nicht so oft mache. Ich bin eher auf Literaturbühnen oder auf Demos oder so unterwegs. Und Poetry Slam, diese Art von Challenge, mache ich halt nicht so oft. Und deswegen war ich super, super aufgeregt. Und ich hatte mich entschieden, an dem Tag einen nicht-aktivistischen Text zu machen und wenn ich weiterkomme, einen aktivistischen Text, der sich um Veganismus handelt. Genau, und das, dann war ich eigentlich bereit und so und dann bin ich an die Bar gegangen und wollte mir ein Getränk holen und dann hat der andere Bartyp mich plötzlich angesprochen, also der hat nicht mal Hallo gesagt oder sonst was, sondern er hat dann einfach nur gesagt, ey, hast du indische Wurzeln? Und ich dann so, nee, meine Eltern kommen aus Bangladesch. Und der so, ha, ist ja dasselbe. Und ich so, okay. Ich wusste gar nicht, was sagen soll, weil es halt aber 5 Minuten vor Auftritt war. Und ich war dann innerlich so sauer auf mich, dass ich nicht direkt mit Deutschland oder sowas geantwortet habe. Weil das Witzige ist, dass ich einen Text habe, einen Spoken Poetry Text habe, der genau sich über diese Frage, diese Frage diskutiert im Grunde. Also es geht um die Frage, woher kommst du? Und dass ich es halt unhöflich finde, wenn mich Leute direkt damit ansprechen. Also ich habe kein Problem damit, wenn wir im Laufe eines Gesprächs oder uns besser kennen und irgendwann kommt dieses Thema auf, da erzähle ich es wahrscheinlich auch automatisch. Also da muss man gar nicht so ein Fass draus machen. Also und ich habe mich halt mit dieser Frage befasst und genau halt über so eine Situation, dass man nicht mal ein Hallo bekommt, sondern einfach direkt auf die Hautfarbe angesprochen wird und dann auch noch, obwohl man die Frage dann so beantwortet, wie die Person es scheinbar erwartet, dann auch noch so ein Dings bekommt, ja, ist ja dasselbe, so nach dem Motto. Da denke ich mir so, hey, what the heck? Und ich war dann so auf der Bühne und habe so überlegt, soll ich jetzt diesen Text vortragen? Und ich habe mich in dem Moment einfach nicht stark genug gefühlt. Also ich wollte... Ich war ja gerade in dem Moment 5 Minuten davor davon betroffen und ich konnte in dem Moment nicht auf der Bühne stehen und dann einen auf stark machen und sagen, ja, ich antworte jetzt auf diese Frage immer mit Deutschland, obwohl das nicht stimmt. Weil wenn du dann in der Situation wieder bist, dann kannst du manchmal vielleicht deine Vorhaben gar nicht so ja machen und du bist einfach so verwirrt über die Situation und schockiert, dass das immer noch passiert und genau auf der Art und Weise, wie du es schon kennst und Und ja, und das war so ein total ambivalent. Ich habe mich super schlecht gefühlt und habe dann diesen nicht aktivistischen Text gemacht. Und hinterher wurde ich gefragt, ja, warum hast du nicht den aktivistischen Text gemacht und so. Und ich wollte einfach gerade in dem Moment das nicht sein. Ich konnte auch einfach im Moment nicht aktivistisch sein.
Ja, voll verständlich auch. Weil ich meine, man kann auch nicht immer einfach, man ist auch nicht immer in dieser Position, wo man so schnell kontern kann und irgendwie immer so eine gute Antwort parat hat und dann so super strong drüber steht. Sondern es ist halt genau das, so manchmal trifft es einen, wenn man es irgendwie gar nicht so erwartet in dem Moment und dann bringt es einen so voll aus der Fassung irgendwie. Und ich kann das voll gut nachvollziehen und sicherlich viele andere auch, dass man manchmal eben so Leute wirklich so zurechtweisen kann und manchmal auch einfach sich fügt, weil man auch keinen Bock hat, jedes Mal irgendwie auch sich auf so eine Diskussion einzulassen.
Voll.
Ja, Bangladesch ist ja dasselbe, so wie Indien oder so. Das spricht einem ja dann auch immer wieder so einen kleinen Teil seiner Identität irgendwie auch ab. Ich finde, das macht ja auch irgendwie was so längerfristig mit einem.
Ja, und auch, also, ich kann natürlich auch wieder irgendwie nur für mich sprechen, aber wenn man sich jetzt so beschäftigt mit irgendwie der Geschichte zum Beispiel von irgendwie Partition und wie irgendwie zum Beispiel bei uns jetzt Pakistan entstanden ist und so ein Kram und dann Leute das so, so oberflächlich irgendwie ansprechen oder sagen, ja, es sei doch alles dasselbe oder so, dann spricht es natürlich auch eine ganze, also auf sehr persönlicher Ebene einmal halt irgendwie auch so Familiengeschichte oder auch so, auch ja, schlimme Erfahrungen, die irgendwie in der Familie gemacht wurden oder wie auch immer, spricht das in dem Moment einfach total ab, weil es so einen, ja, es hat einfach so eine weiße Ignoranz einfach dem gegenüber, was da tatsächlich passiert und was die Lebensrealitäten von den Menschen tatsächlich sind und dass es eben nicht irgendwie alles dasselbe ist, sondern da eben ganz, ganz individuelle Erfahrungen natürlich gemacht wurden. Und ich für mich bin gerade, also versuche immer wieder auf so einem Weg zu sein, wo man sich halt sowas aneignet und so ein Wissen oder so eine, versucht irgendwie mehr auch über die Familiengeschichte zu erfahren und auch generell irgendwie so mehr über die Geschichte zu erfahren und so weiter. Und dann von einer Person, die halt offensichtlich überhaupt kein Wissen darüber hat, so schon irgendwie auch respektlos im Endeffekt einfach darauf angesprochen zu werden, ist halt total, also kann ich mir, wäre für mich auch total überfordernd. Ja, mir ist das auch in Bezug auf irgendwie die WM in Katar auch häufig passiert, dass wenn man dann irgendwie, dass man dann darauf irgendwie angesprochen wird und dann, ja, man dann habe ich irgendwie auch darüber erzählt, dass das natürlich irgendwie auch total den Unterschied macht und dass nicht einfach irgendwelche Menschen sind, die auftauchen, sondern halt irgendwie südasiatische Menschen und dann aber auch irgendwie einen Unterschied macht, aus welchem gesellschaftlichen Schicht und so sie kommen und dass man dann daraufhin irgendwie so eine Antwort bekommen hat, wie ja, ist ja irgendwie auch irgendwie, keine Ahnung, egal oder, aber die anderen, aber das Stadion musste ja gebaut werden oder keine Ahnung, sowas in die Richtung. Und ja.
Ja, und das sind dieselben Leute, die darauf bestehen, dass sie ein Achtel polnisch sind oder so. Weißt du? Also die dann halt auch so, die dann halt bei sich selbst so eine krasse Differenzierung machen und sagen so, nee, aber mein Opa, der kommt ja eigentlich aus Polen und du bist so, Bro, ich weiß, dass du sprichst von diesen besetzten Gebieten in Polen, Anführungszeichen. Aber das ist halt genau, also das ist halt so krass, finde ich, weil auf der einen Seite immer so krass so alles ausdifferenziert und ja, bloß voll, nicht selber in irgendeine Schublade gesteckt werden, aber auf der anderen Seite so eine Ignoranz da ist.
Ja, ich meine auch als Kanta und als du vorhin über deinen Geschichtsunterricht erzählt hast, meinst du, konntest überhaupt nicht zuhören. Ey, ich kenne das so gut, weil eigentlich finde ich Geschichte voll spannend, aber weißt du, wenn es dann irgendwie um die 10. Stadt in Deutschland geht und wie sie entstanden ist, bist du so, Bro, wen interessiert's irgendwie? Und das ist halt genau das, ist ja. Da halt so bei europäischer Geschichte, wenn es zum Vorteil von Europa ist, so zumindest auf jeden Fall, halt so, ja, das sogar genau genommen wird und auch auf jeden Fall die deutsche Geschichte von der französischen getrennt werden muss. Aber ja, aber Südasien ist alles Indien irgendwie. Also
ich finde es einfach schön, dass es inzwischen differenzierter gesehen wird, Also, aber so in der Kindheit, das stimmt halt echt. Das ist einfach mega so ein Pott gewesen immer. Ich weiß noch, wie ich so in Englischunterricht, wir hatten ein Workbook, so eine, hatte die auch dasselbe Workbook, ich bin mir unsicher, eine Inderin war da drin. Alter Leute, ich habe mich so gefreut. Ich sag's euch, wie es ist, ne? Ich habe mich so gefreut über diese eine indische Person. Mit der habe ich mich identifiziert, die war mega cool.
Ja, das ist auch irgendwie spannend, weil das ist auch sowas aus dem Englischunterricht, habe ich auch noch so meine Repräsentationsfiguren irgendwie.
Ja. Und das passiert ja auch nur, weil zum Beispiel die englische oder die britische Gesellschaft natürlich nochmal anders aufgebaut ist, so, und dass du da halt viel mehr Repräsentation von South Asians hast und die das dann versuchen, da irgendwie mit reinzubringen. Aber ja, fühle ich voll. Bei Green Line war doch immer diese Schwester, die waren aus Indien.
Ja, ja, genau.
Ja, Indien. Ich dachte, die wären aus Pakistan gewesen. Keine Ahnung, wie auch immer. Ist ja alles dasselbe.
Hey. Ich habe schon fast nicht mitbekommen, dass du das gesagt hast. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, ihr beide seid ja auch viel mehr mit der pakistanischen Community aufgewachsen, oder?
Ja, es geht so.
Ja. Wir sind auch relativ isoliert aufgewachsen schon. Also,
ja?
Ja.
Ich glaube, es ist halt auch nochmal eine andere Sache. Ihr seid ja auch Geschwister, vielleicht ist da auch nochmal ein anderer Aspekt, da kann man vielleicht die Erfahrungen teilen. Ich bin ja Einzelkind. Und bei mir war das so, dass ich eben, also meine Eltern waren getrennt oder sind getrennt und ich bin halt mit meiner Mutter aufgewachsen und wir haben uns halt irgendwann mit der Zeit, also dadurch, dass Trennung und Scheidung und sowas nicht so angesehen ist in der bengalischen Community, irgendwann so ein bisschen losgelöst davon. Oder meine Mutter hat sich davon losgelöst, von diesem ganzen Trash-Talk und Gerüchten und was weiß ich. Und deswegen bin ich sehr in einer sehr weißen Bubble halt aufgewachsen. Also klar, zu Hause habe ich bengalisch geredet und mein Stiefvater ist zum Beispiel auch Bengale, aber ist trotzdem sehr, war eigentlich immer sehr weiß dominiert. Und deswegen kam ich auch immer mit den Themen oder mit vielen Sachen irgendwie gar nicht, voll spät erst habe ich mich mit Sachen auseinandergesetzt, die meine Identität ausmachen. Und ich bin auch gerade voll noch in der Phase, weil eigentlich, ich merke halt seit einigen Monaten, dass halt ich mir immer sehr weiße Spaces suche und dadurch, dass ich mich mit den Themen mehr auseinandersetze, dass ich erst jetzt merke, dass ich mich manchmal nicht abgeholt fühle oder bestimmte Dinge nicht teilen kann und ich manchmal doch mehr von meiner Identität erfahren möchte, aber gleichzeitig irgendwie verwirrt bin und deswegen war halt, ist auch Berlin so ein Hoffnungsding von mir, dass ich mir dort erhoffe, halt mehr Brown People kennenzulernen, mehr POCs allgemein kennenzulernen und einfach, um einfach mehr über meine Identität irgendwie zu erfahren. Und immer wenn ich in Bangladesch oder so bin, da fühle ich mich halt übel krass verbunden, aber gleichzeitig auch nicht. Und es ist irgendwie ganz komisch, also man hat so ständig so eine Ambivalenz, finde ich.
Verspannt, wie das auch so ganz individuell das auch beeinflusst, dass man diese Spiegelung von außen, diese Erfahrungen von Rassismus oder irgendwie diese in irgendwelchen Schubladen packen, dass man dann irgendwie so auf verschiedene Wege irgendwie einsteckt, wie man dann damit auch umgeht, ne? Also das halt ist einerseits natürlich auch dazu kommt, dass man so verbleibt in diesen passenden Bildern irgendwo auch, ne, dass man dann halt solche Sachen macht, wie wir es vielleicht auch gemacht haben, sozusagen, ja, ich komme aus Indien einfach oder sich so das auch so zu eigen macht und das vielleicht auch denkt, okay, damit kriege ich irgendwie vielleicht auch diese Wertschätzung oder diese, wenn ich das einfach so ein bisschen mitmache, ohne das Leuten absprechen zu wollen, ne? Natürlich ist es auch, es ist nicht sozusagen mit keinem Vorwurf verbunden, dass man da verbleibt, sag ich mal, sondern dass es natürlich auch einfach so eine Position ist, in die man so gedrängt wird. Oder was ja auch passiert ist, dass man dann halt irgendwie auch so Ablehnung entwickelt gegenüber der eigenen Kultur, dass man das komplett irgendwie versucht, sich davon loszulösen und zu sagen, ich will jetzt gar nichts entsprechen von dem, was irgendwie mit mir assoziiert wird. So, ich trage jetzt keinen Goldschmuck mehr. Oder also so als leicht.
Hey, is that a rant?
Nein, Spaß, aber halt, ja, das macht man ja auch dann manchmal unterbewusst, dass man sagt, so, okay, ich will jetzt hier niemandem es einfach machen, dass die Person mich jetzt in irgendeine Schublade stecken kann, sondern erst recht nicht, sozusagen. Und das habe ich auch, glaube ich, viel gemacht, vor allem als ich noch jünger war. So das so von mir wegschieben und sagen, so, nee, das ist ja auch gar nicht Teil von mir, weil ich bin ja auch einfach hier aufgewachsen und ja, so gar nicht die Angriffsfläche in Anführungszeichen zu bieten.
Ja, man macht dann vielleicht so verschiedene Dinge auch einfach nicht, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ihr esst ja auch bestimmt mit Händen. Und das ist so ein Ding, das ich zum Beispiel nie mache. Ich habe es mir halt irgendwann richtig abgewöhnt, weil ich mir dachte, boah, dann ist dann so ein bisschen Kurkuma an meinen Fingernägeln und das geht gar nicht. Das ist dann gelb und es war eklig und keine Ahnung. Und dann riechst du nach Curry und es ist ja auch voll, das kann ich nicht und darf ich nicht, will dem Bild nicht entsprechen. Und so Dinge, das sind so Kleinigkeiten, die man so stark ablehnt. Oder damals, als wir noch zu Veranstaltungen gegangen sind, ich wollte auf keinen Fall mit bengalischen oder indischen oder was weiß ich, so die asiatischen Klamotten rausgehen und irgendwie, dass das Leute sehen und so total peinlich, wie, hä, als ob? Und so Sachen, das ist so krass, wie man dann so Sachen einfach ablehnt. Und ich beobachte das selbst bei meinen Eltern. Und das finde ich halt irgendwie voll krass zu beobachten, einfach zu sehen, inwiefern man einerseits Sachen ablehnt aus der deutschen Kultur, aber auch Sachen ablehnt aus der ja, südasiatischen Kultur. Mhm. Irgendwie bei jeder Person irgendwie unterschiedlich.
Mhm. Ja, ich finde auch, also ich beobachte das auch bei unseren Eltern, dass halt auch so eine, dass man auch gezwungen ist, so eine Art von Entfremdung seiner eigenen Identität und Kultur irgendwie zu durchleben, um halt akzeptiert zu werden oder um halt irgendwie weniger Rassismuserfahrungen zu machen zumindest. Und das ist auf jeden Fall auch was, was glaube ich sehr viele Menschen machen. Gerade auch, also und ich glaube, da spielen auch verschiedene Dinge mit rein. Also einerseits irgendwie auch so internalisierter Rassismus, aber andererseits natürlich auch einfach wirklich der Schutz vor irgendwie anderen Rassismus. Und was aber auch jetzt für uns, die jetzt irgendwie hier aufgewachsen sind, irgendwie auch noch dazu kommt, ist ja, dass es total schwierig ist. Also ich befinde mich auch auf einem, und ich glaube, viele generell befinden sich auf so einem Weg, wo sie versuchen, ihre Identität und ihre Kultur wieder so zurückzubekommen oder sich wieder anzueignen und mehr und alle, ich finde, man erlebt das schon auch gerade in unserer Community schon, dass Leute versuchen, mehr zu wissen und auch sich viel auszutauschen, wie du das gerade schon meintest. Und sich, das ist ja auch ein Grund, warum wir den Podcast gestartet haben, um einfach uns selbst wieder ein bisschen näher zu kommen und unseren Menschen und unserer Geschichte. Aber es gibt natürlich ein großes Problem, weil es einfach kein Wissen darüber gibt oder kein Zugang zu Wissen, weil wenn wir hier so aufwachsen, so isoliert aufwachsen, ist ja alles, wie wir dann uns zurückholen können über irgendwie andere Menschen, aber nicht irgendwie über, also es gibt wenig zugängliche Literatur über irgendwie südasiatische Geschichte oder wie auch immer und auch wenig aus so einer antikolonialen Sicht. Inzwischen natürlich, es gibt natürlich immer mehr und es funktioniert viel, aber es ist halt auch nicht besonders zugänglich oder nicht besonders einfach, da überhaupt irgendwie sich so ein Bild von zu machen. Und selbst wenn wir hier im Podcast sprechen, versuchen wir irgendwie das relativ zugänglich zu machen. Aber selbst das ist ein Format, wo es natürlich irgendwie nur ganz bestimmte Leute überhaupt erreicht. Ja, und das ist irgendwie auch so eine Schwierigkeit, finde ich. So, okay, ich will irgendwie mehr über mich und meine Geschichte und meine Familie und so weiter wissen, aber gleichzeitig, woher soll dieses Wissen irgendwie kommen?
Ja, es braucht halt voll viel Vernetzung halt eigentlich. Und Vernetzung ist halt das, was es in dieser Community in Deutschland halt noch nicht genug gibt. Und es ist halt dann, natürlich, wenn ich jetzt Curry On plötzlich finde, dann entdecke ich Cohero und dann entdecke ich vielleicht andere Organisationen in Berlin. Aber diese ganze Connections habe ich jetzt halt auch erst seit Berlin. Und davor wusste ich nicht, wo setze ich an, was schaue ich mir an. Wie ich schon sagte, ich habe irgendwelche Beauty-Blogger mal gesehen, die indischer Herkunft oder bengalischer oder was weiß ich, woher kommen. Aber ist ja eh da immer alles dasselbe, ne? Also deswegen muss man das ja gar nicht differenzieren. Nee, aber ich meine, es ist halt so schwierig, irgendwie da reinzukommen, weil es halt einfach fehlt.
Ja, und gerade wenn man halt so isoliert halt aufwächst und isoliert irgendwie auf der einen Seite tatsächlich viele ja auch wirklich körperlich isoliert, also aber halt auch so psychisch, indem man sich halt selber von diesen Dingen doch entfernt aus irgendwie Schutz oder wie auch immer.
Ja, das habe ich auch schon sehr stark beobachten können. Also es gibt entweder so Leute, Menschen aus der Community, die sich sehr stark mit der Kultur identifizieren. Und dann gibt es Leute, die es halt komplett ablehnen, wo du so richtig dir denkst, so eigentlich innen bist du eine Kartoffel. Und das ist aber auch okay. Aber es ist dann voll spannend, wenn man dann in Gespräche mit diesen Leuten einsteigt. Weil ich würde sagen, dass ich mich gerade so ein bisschen in der Mitte befinde, weil ich gerade so ein bisschen in der Findungsphase von der kartoffeligen Seite versuche mehr in die Brownie-Seite einzusteigen. Obwohl ich immer die Brownie-Seite eigentlich nie abgelehnt habe. Ich hatte halt nur nicht den Zugang dazu, weil, wie gesagt, nicht diese Netzwerke vorhanden waren. Weil ich mich zum Beispiel auch nicht, wenn ich dann versucht habe, wieder mit Leuten, mit deutsch-bengalischen Leuten mich zu connecten, habe ich immer voll krass mich anders gefühlt, weil ich innerhalb, weil ich zum Beispiel jetzt auch nicht religiös bin, konnte ich mich halt mit religiösen und eher konservativen Ansichten nicht so sehr identifizieren. Also ich finde es immer sehr interessant und höre auch voll gerne zu und voll cool. Aber ich bin halt selbst nicht religiös und weiß ja noch nicht, was ich so dazu sagen kann oder kann dazu auch nichts Sinnvolles beitragen. Und habe halt auch einfach ganz andere Ansichten, zum Beispiel in Bezug auf Veganismus und so weiter. Das ist halt auch nicht so ein Ding in der bengalischen Community, obwohl die Küche super veggie-friendly ist. Und das finde ich halt irgendwie schwierig, überhaupt die richtigen Leute zu finden, die vielleicht auch meine Weltansichten haben, so eher so links angehauchten oder doch relativ linken Ansichten. Und dann bin ich immer verwirrt, ja, kann ich überhaupt mit super konservativen Ansichten, kommen wir da überhaupt in Einklang? Also klar, wir haben dieselben Erfahrungen, aber es sind dann doch nicht, komme ich dann vielleicht doch eher mit meinen weißen FreundInnen besser klar in Bezug auf die Ansichten. Also, und das ist halt immer so ein Spagat, den man geht. Und wo findest du denn im Süden von Deutschland, außerhalb von Berlin, sage ich mal, so verschiedene Ansichten von Leuten? Wo findest du denn queere Menschen aus südasiatischen Raum? Wo sind die? Also ich wüsste nicht, wo die hier in Hessen sind. Also keine Ahnung. Diese Vernetzung fehlt halt einfach übel krass. Und wie wir schon am Anfang gesagt haben, die mediale Repräsentation. Und ich würde eigentlich voll gerne so viel mehr darüber sagen können, aber habe immer das Gefühl, dass ich dann den Raum einnehmen würde von so voll vielen Leuten, die viel mehr dazu sagen könnten. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt mit eurem Podcast, also weil ihr ja jetzt auch gesagt habt, ja, wir sind gar nicht so sehr mit pakistanischen Communities aufgewachsen. Habt ihr dann das Gefühl, jetzt seid ihr überhaupt dafür geeignet, in dem Sinne, das zu sagen? Also, nee, ohne das jetzt irgendwie, aber habt ihr solche Gedankengänge?
Ja, natürlich, ja. Ständig.
Aber was ich halt auch vor allem so herausfordernd finde, ist auch dieses, also wir haben ja schon darüber gesprochen, auch das Wissen so schwer zugänglich ist und dass halt dieses Wissen, was irgendwie existiert und was, worauf man zugreifen kann, eben auch geprägt ist durch halt so koloniale Projekte, wie halt auch so Indologie oder sowas, die ja gerade auch aus solchen, aus so einem Interesse entstanden sind. Und es ist voll schwer, sich dann so auch davon zu lösen, von diesem Denken, dass, okay, ich muss jetzt was recherchieren, deswegen recherchiere ich jetzt nach irgendeinem Paper oder irgendwie so, weil es auch, das ist halt auch ein Prozess, der halt so sehr akademisiert auch irgendwie ist.
Und europäisch.
Also. Und auch, ja, und dass man halt sich auch davon löst, sondern halt auch mehr darauf geht zu sagen, okay, was erzählen denn eigentlich unsere Eltern, unsere Großeltern, Eltern anderer Leute und so, dass man halt auch dann aber auch irgendwie realisiert, dass deine, dass die Erfahrungswerte halt auch einfach, ja, diese Lived Experiences irgendwie auch wichtig sind und dass die halt auch ihren Raum brauchen und dass deswegen vielleicht auch ja, man sich wieder sozusagen daran erinnern muss, dass es auch vollkommen okay ist, dass man diese teilt und diesen Raum gibt auch, weil nicht alles muss irgendwie empirisch und so weiter irgendwie fundiert sein, nach solchen Maßen und nach dieser Methodik, sondern ja, es ist das, was wir erfahren, ist erstmal eine Erfahrung und die lässt sich auch, werden wir diese mit weiteren Erfahrungen verknüpfen, kollektivieren. Und das sich so vorzuhalten, ist, glaube ich, richtig wichtig, wenn man so eine Art von Arbeit macht, dass man dann auch sich nicht so verliert, weil es ist, man kann nie für alle sprechen, das ist offensichtlich und das ist ja auch gar nicht das Ziel. Aber dass man erstmal irgendwie die Möglichkeit schafft, das so sichtbar zu machen und eben diese Vernetzung zu schaffen, die so dringend auch nötig ist, um das zu machen, ist, glaube ich, so das, das, wo man hinarbeiten kann irgendwie.
Ja, voll. Das, also da bin ich voll und ganz bei dir. Man kann nicht jede Person abholen.
Ja, voll.
Und das hat ja auch nicht den Anspruch. Und ja, ich bin ja auch aktuell voll am Überlegen, ob ich mit einem YouTube-Kanal anfange. Und da war halt, waren halt auch meine Gedankengänge, was ist, wenn ich was falsch sage, ist ja dann für immer im Internet. Also klar ist es bei meinem Social Media auch, aber da sind es immer nur so kurze Aspekte, ne? Und da kann man sich das halt nochmal komplett überlegen. Aber wenn ich so ein Redeformat auf YouTube hätte, wäre das natürlich irgendwie nochmal anders. Weil wenn man nicht immer up-to-date ist und einfach, ja, einfach mal Free-Flow redet, wie jetzt auch in diesem Podcast, kann es natürlich sein, dass man manchmal vielleicht aber auch falsche Begrifflichkeiten verwendet oder sich mit Dingen identifiziert, die halt andere vielleicht nicht so sehen. Ne? Das finde ich immer voll sehr schwierig.
Ja, total. Aktuell im Queere Print Magazin ist ein Beitrag drin, wo verschiedene von unseren LeserInnen oder HörerInnen ja, interviewt wurden. Und da hat eine Person, Ellie heißt sie, glaube ich, die Person, geschrieben, dass Ellie keine Lust hat, ihr ganzes Leben als einen Kampf zu verstehen. Und dieses Zitat hat mich nachhaltig beschäftigt. Und ich habe darüber noch sehr viel nachgedacht, weil ich das nämlich auch, weil ich das total gut auf den Punkt gebracht irgendwie fand. Weil natürlich, oder was heißt natürlich, wir machen irgendwie alle irgendeine Art von so antirassistischer, aktivistischer Arbeit und machen, ich mache das zumindest auch gerne und wie gesagt, meine ganze Persönlichkeit dreht sich drauf. Nee, Quatsch, aber ich mache es auf jeden Fall so. Aber ich bin auch bereit, gegen viele Dinge irgendwie anzukämpfen im weitesten Sinne oder bin auch wütend über viele Missstände und aber trotzdem ist es natürlich total wichtig, dass man gerade in diesen Communities halt auch halt auf sich selber Acht gibt und auch aufeinander Acht gibt und so. Und ich glaube, das ist halt, also das ist natürlich irgendwie so ein bisschen, also am Podcast, ich fühle mich auch immer, bei mir kommt auch immer so Gedanken dazu, wie, dass ich ja noch voll jung bin und so. Und dann mache ich jetzt diesen Podcast, aber ich habe doch eigentlich keine Ahnung von diesen ganzen Themen. Und natürlich hinterfragt man sich selber und man stellt das irgendwie alles in Frage und so. Aber im Endeffekt sehe ich halt auch so sehr viel Potenzial für so eine gemeinsame Heilung oder so ein bisschen so einen Schritt näher kommen zu so einer Heilung quasi. Also, dass man halt auch ja einfach gemeinsam lernt vielleicht und auch einfach einander so hilft in diesen Prozessen und ja, und da einfach so empathisch und zusammen und vernetzt irgendwie so diesen Weg geht.
Ja, und auch zu verstehen, dass natürlich auch, wie wir auch gesagt haben, dass sich auch Leute einfach auf unterschiedlichen Stufen oder auf einem unterschiedlichen Punkt einfach befinden in so einem Prozess, in dem man einfach so mehr über sich und seine Identität lernt oder über Rassismen lernt oder strukturelle Diskriminierungsformen lernt und so, ne? Und man halt so nicht so dieses von oben herab irgendwie dann auf die Leute runterschaut, die da jetzt gerade vielleicht auch den Willen auch haben, dazu zu lernen und sich zu reflektieren und so, sondern dass man halt auch so ein bisschen schaut, wo kann man die Leute abholen irgendwie und mit welchen Themen oder mit welchen Orten und dann auch auf diesen Rahmen sich irgendwie zu konzentrieren und zu schauen, okay, wie geht's da irgendwie voran? Und ich glaube halt, gerade wenn wir auch so über die Frage von Zugehörigkeit und Repräsentation und so weiter sprechen, dass es auch eben total wichtig ist, dass es dann auch Leute gibt, die dann eben auch auftreten in größerer Form in der Öffentlichkeit und halt irgendwie auch so ein bisschen auch zeigen, dass sie sich eben auch auf so einer Reise auch befinden können, weißt du, dass sie halt nicht nur so allwissend dann am Ende stehen und irgendwie schon alles irgendwie rausgefunden haben, sondern dass sie eben genau das auch teilen, dass man eben auch auf einer Reise oder so ist, dass man halt irgendwie noch dazu lernt einfach.
Ja, und halt nicht aus dem Blick verliert, weil darüber haben wir, das ist ja die Ausgangssituation von vielen Menschen, von uns, dass wir halt einfach existieren in dieser weißen Dominanzgesellschaft und natürlich viele Sachen auch einfach so uns angeeignet haben, irgendwie als Schutz- oder Überlebensmechanismus und so. Und dass es auch gar nicht so einfach ist, Sachen, auch Dinge wie dann halt zum Beispiel internalisierten Rassismus halt wieder abzulegen und oder irgendwie ja sich darauf einzulassen und so. Aber ich glaube, da herrscht viel Verständnis für und ich sehe eine bright future in unseren Communities. Ich freue mich sehr, dass es halt immer sehr viel Austausch irgendwie aktuell gibt zu diesen Themen und ja, sehe da sehr viel Potenzial aktuell.
Ja, auf jeden Fall. Man sollte sich nicht so sehr von, auch wenn es total emotional ist, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, ist es immer noch wichtig, glaube ich, einfach, um auch zurück zu sich zu finden.
Ja, voll. Ja. Und es gibt einem auch voll viel Kraft, also es ist auch super empowernd, sich damit auseinanderzusetzen, auch zu verstehen, so was das für diese Familiengeschichte und für die Geschichte der Kultur und so bedeutet und wie das auch andere Menschen machen und so. Also ich finde, es ist oftmals auch sehr anstrengend und deswegen ist es halt schön, wenn man das irgendwie nicht alleine machen muss. Und dann kann es aber halt auch ultra schön sein, sich so damit auseinanderzusetzen und sich davon zu lösen und halt dieser krassen Entfremdung, die man irgendwie erlebt, irgendwie so dagegen zu stellen, ist halt irgendwie, ja, kann auch echt sehr befreiend auch sein.
Total.
Okay, ich glaube, wir sprechen ja jetzt auch schon seit einer Weile und haben auch sehr viele verschiedene Punkte angesprochen. Ich fand, es war ein sehr spannendes Gespräch, weil es, ja, manchmal weiß man ja dann einfach nicht, in welche Richtung sich sowas auch entwickelt und es sind viele Assoziationen irgendwie gewesen, aber ich glaube, es erklärt auch trotzdem ganz gut, also das, wo wir ankommen sozusagen jetzt, ist ja dann auch genau dieser Punkt, dass ja, so dieses Aufwachsen.
Jetzt zieht Sara nochmal eine Moral aus der Geschichte. Jedes Mal. Ich hab eine Theorie. Achso, sorry.
Ja, hau raus. Jetzt ist eh schon
ich
vorbei.
Ich habe eine Theorie und zwar hat unsere Mama uns früher immer zum Einschlafen Gute-Nacht-Geschichten erzählt und es gab jedes Mal noch eine Moral am Ende. Also wirklich, es war ein essentieller Teil von dieser Geschichte, dass am Ende so war so, und daraus schließen wir das und das. Und es war krass, weil sie hat sich die alle selber ausgedacht und es war jeden Tag eine andere, also es ist schon krass. Aber das hat Sarah, glaube ich, sehr verinnerlicht. Und jetzt gibt es auch hier immer noch eine Moral.
Aber ist doch gut. Das sind die Skills, die wir für diesen Podcast brauchen.
Ja, voll. Alles klar. Diese ganzen wirren Gedanken zusammenzuführen, das ist auch schon eine Herausforderung. Okay, also die Moral der Geschichte.
Biene frei.
Die Moral der Geschichte ist am Ende ja, dass wir sehr individuelle Erfahrungen auch machen, aufzuwachsen und zu leben in so einer weißen deutschen Dominanzgesellschaft, die sehr wenig Wissen hat, die sehr wenig Sensibilität hat, die durch Strukturen wie Rassismus geprägt ist. Und damit umzugehen halt auch echt schwierig sein kann. Und das auch voll okay ist und dass man halt auch unterschiedliche Wege damit findet, irgendwie sich irgendwie damit zu arrangieren. Und freue mich auch auf jetzt sozusagen den Start mit dieser Staffel, weil ich glaube, wir werden viele spannende Gästinnen haben und können auch einfach noch extrem viel von ihnen lernen und uns gegenseitig austauschen. Und danke, Kantom, auf jeden Fall, dass du den Anfang gemacht hast und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Es war richtig schön, ins Gespräch zu kommen.
Ja, vielen Dank auch euch. Also ihr habt mir auch jetzt mega den Impuls gegeben, dass ich mich einfach noch mehr mit der eigenen Geschichte auseinandersetze. Und das finde ich immer so toll an euren Podcast-Folgen, dass ich danach immer einen neuen Impuls habe. Aber mir denke, ah, ja, stimmt, damit könnte man sich ja noch auseinandersetzen. Habe ich irgendwie verdrängt. Ja, und das ist echt schön, dass ich heute mit dabei sein durfte. Und ja, vielen Dank. Und ich freue mich, wenn ihr bei mir mal vorbeischaut auf meinen Social-Media-Seiten.
Ja, folgt alle Kantom.
Wir verlinken alles, ja.
Dann verabschieden wir uns damit und schreibt uns gerne, welche Assoziation ihr hattet, als ihr diese Folge gehört habt. Entweder über Instagram, carryon_podcast oder über TikTok mit demselben Namen. Oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr mögt, carryon@cohero-podcast.de. Und wir starten jetzt ab diesem Jahr auch einen Newsletter für Carry On. Deswegen meldet euch auf jeden Fall für den Newsletter an. Wir haben schon ein paar Abonnentinnen, obwohl wir nie dafür Werbung gemacht haben, was wir auch schon mal, ja, danke, wer auch immer das ist. aber jetzt, wenn ihr euch schon angemeldet habt, dann werdet ihr jetzt auch bald was in eurem Postfach finden. Ansonsten abonniert doch gerne und da halten wir euch nochmal mit ein paar mehr Informationen auf dem Laufenden, auch zum Beispiel, wenn wir Veranstaltungen machen oder was sonst so passiert bei uns.
Und wir verlinken euch auch nochmal die Community-Umfrage unten in den Shownotes. Würden uns total freuen, wenn ihr euch so ein paar Minuten Zeit nehmt und das ausfüllt, weil wir, ja genau, und auf jeden Fall wissen wollen, wie was ihr so denkt über unseren Podcast, über unsere Inhalte und so weiter. Und damit wir uns auch weiterentwickeln können, wäre das total hilfreich für uns.
Das war's jetzt mit den Anweisungen, Leute.
Das war's.
Das reicht jetzt auch mal.
Okay. Dann bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Bis tschüss.
Danke, Kantom.
Danke euch.